Herzlich willkommen bei Hier und Ort, wo Geschichte zu Hause ist. Ich bin Nele.
Ich bin Marcel. Und in diesem Podcast nehmen wir euch mit an Orte, die mehr erzählen, als man denken würde.
Diese Woche sind wir an einem Ort, der mal für etwas Werbung machen sollte, aber heute ganz schön gruselig wirkt. Doch bevor es jetzt gleich mit der heutigen Folge losgeht, kommt erst einmal zur Einstimmung das Kopfkino.
Eine Kirche voll barockem Überfluss. Hohe Gewölbe mit kunstvollen Stuckverzierungen, dramatische Deckengemälde, Gold und geflügelte Putten überall. Doch inmitten all der Pracht bietet sich ein bizarrer Anblick. Skelette in gläsernen Schreinen, eingekleidet in prunkvolle Gewänder voller Perlen und Edelsteine. Halb sitzend auf weiche Kissen gebettet oder in schlafender Haltung liegen sie da. Ihre leeren Augenhöhlen erwidern den Blick. Ihre freigelegten Zähne sehen aus wie ein höhnisches Grinsen. Was das alles mit Tunneln unter Rom, Martin Luther und kunstfertigen Mönchen und Nonnen zu tun hat, das erfahrt ihr in der heutigen Folge.
Wir sind diese Woche in einer Kirche, wie ihr vielleicht schon geahnt habt. Und es gibt tausende Kirchen in Deutschland, aber wir haben uns für diese Woche genau die rausgesucht. Wir sind in Waldsassen, das ist ein kleiner Ort in Bayern, ganz in der Nähe der tschechischen Grenze.
Ja, und Waldsassen ist nicht nur eine Kirche, sondern auch ein Kloster, ein Zisterzienserinnenkloster und kann auf eine sehr, sehr lange Tradition bis ins 12. Jahrhundert zurückblicken, auch mit einigen Unterbrechungen. Aber das wirklich Faszinierende an diesem Ort sind 10 Ganzkörperreliquien.
Ja, das sind tatsächlich auch die meisten Ganzkörperreliquien nördlich der Alpen, die noch so an einem Ort zusammen erhalten sind. Das ist was ganz Besonderes in dieser Anzahl und auch in dieser Art der Präparierung. Wenn man dort ist, scheint es, glaube ich, so ein bisschen für uns heute gewöhnungsbedürftig. Für Kinder sicherlich auch gruselig, vielleicht ein bisschen beängstigend, weil man sieht Totenschädel, Skelette, Gerippe.
Wir haben es ja im Intro schon ein bisschen anklingen lassen. Es ist tatsächlich aus heutiger Sicht auf den ersten Blick skurril, wenn man den Hintergrund nicht kennt. Das sind ja nicht einfach nur Knochen, die eingefasst sind, sondern das sind ja wirklich zusammengesetzte Skelette. Und es sind auch nicht Skelette, wie man sie vielleicht aus einem Naturkundemuseum kennt, sondern diese Skelette werden auf eine ganz besondere Art und Weise dargestellt. Also die sind teilweise bekleidet, sie sind mit unglaublich viel Schmuck präsentiert und behängt, kann man sagen. Ja, auch. Teilweise hat man sich ja eine unglaubliche Mühe gegeben, sie so lebensecht wie möglich darzustellen. Also die liegen ja nicht nur da, sondern die sind auch in ganz unterschiedlichen Posen dargestellt. Ja. Teilweise stehen sie, teilweise halb aufrecht.
Ja, eine hat auch, glaube ich, so ein bisschen so eine kokette Pose, so ein bisschen auf den Ellenbogen gestützt.
Merkwürdig im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das stimmt. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen zurück, um euch zu erklären, was es damit auf sich hat, wie diese Skelette dorthin gekommen sind nach Bayern, wo die herkommen und warum man das eigentlich überhaupt gemacht hat.
Und um das zu verstehen, müssen wir zurückgehen in die Zeit der Gegenreformation. Sagt jetzt vielleicht nicht sofort allen was, und wenn man so einen Begriff wie Gegenreformation in den Raum wirft, dann müssen wir natürlich auch die Reformation mitdenken. Ich versuche einmal hier tief in die Religion einzutauchen. Und zwar ist es so, das weiß man ja vielleicht, Martin Luther hat 1517 ja die Reformation eingeläutet. Er war ja nicht der einzige Reformator, sondern es gab unterschiedliche Menschenbewegungen, die an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit die Kirche reformieren wollten, weil ihnen vieles ja nicht gepasst hat, wie es in der Kirche lief. Und das Resultat davon war aber, dass sehr viele unterschiedliche weitere protestantische Konfessionen entstanden sind. Also es gab weiter die katholische Kirche, die an den ursprünglichen Ideen festhielt, und es gab dann eben neue Konfessionen wie den Lutheranismus oder den Calvinismus.
In der Schweiz, dann später auch in Niederlanden und ja, vor allem auch nach Skandinavien hat der Protestantismus ja ausgegriffen.
Genau, und was zentral war oder ein zentrales Anliegen des Protestantismus, das war, sich wirklich wieder auf die Heilige Schrift zu konzentrieren. Also für die Religion ist nur wichtig, was tatsächlich in der Bibel steht, und alles andere, was sich so mit der Zeit entwickelt hatte, das ist falsch und ist abzulehnen.
Genau, das ist so eine persönliche Frömmigkeit, um mit Gott zu korrespondieren. korrespondieren braucht es nicht mehr als eine Bibel für den Einzelnen. Deswegen hat ja auch Luther die Bibel übersetzt ins Deutsche, damit die gelesen werden kann. Aber die Vermittlungsfunktion der katholischen Kirche mit allem, was so da dranhängt, mit allen ihren Ritualen und dem Weihrauch und den Gewändern, das wird dadurch überflüssig gemacht. Und wir haben ja auch eine Zeit, die als Bildersturm bezeichnet wird. Das Fachwort ist Ikonoklasmus. Mhm. Und das ist dann zu Beginn der Reformation auch ein heftiger Übergriff auf viele Kirchen, auf das Inventar vieler katholischer Kirchen, das dabei auch einfach zerstört wird in vielen Fällen.
Ja, ist natürlich nicht immer so dramatisch, kommt ein bisschen drauf an, wer da wirklich vor Ort was machen wollte. Also es geht vor allem zum Beispiel gegen die Verehrung von Heiligen, gegen Bilder, die als nicht relevant betrachtet werden. Und teilweise ist es so, dass man diese Kunstwerke dann einfach wegstellt. Und teilweise, je nachdem, wie radikal das vor Ort ist, werden die wirklich zerstört, verbrannt, zerschlagen und so weiter. Und da nähern wir uns jetzt auch unserem Thema heute, denn mit den Heiligen unmittelbar verbunden sind auch die Reliquien.
Reliquien können alles Mögliche sein. Oft sind das Körperteile von Heiligen. Die stammen zum Teil aus dem sogenannten Heiligen Land, also aus dem Nahen Osten oder auch aus anderen Bereichen. Das sind Knochen von Heiligen, denen man eine besondere Wunderwirkung zuschreibt.
Und aus Sicht der Protestanten war das ein falscher Glaube. Also Reliquien hatten keine Bedeutung, darum ging es ihnen nicht, sondern es ging, wie gesagt, nur um die Schrift. Deshalb wurden Reliquien auch beseitigt oder zerstört. Und das galt sowohl eben für die Orte, in denen die Reformation durchgeführt wurde, als später dann auch im Zuge von Kriegsereignissen. Also hier ist vor allem der 30-jährige Krieg zu nennen, ein furchtbarer Krieg, 1618 bis 48. Dabei ist ungefähr ein Drittel der damaligen Bevölkerung in Deutschland ums Leben gekommen, ging mit enormen Verheerungen einher und dabei wurden auch zahlreiche Kirchen zerstört, geplündert und dann eben, wenn Protestanten katholische Kirchen zerstört haben, dann eben auch gerade eben diese Bilder oder auch Reliquien vernichtet.
Ja, da muss man sagen, das ist ja ein großer Machtverlust auch für die katholische Kirche, jetzt wenn man sich es auch so in einem lokalen Kontext vorstellt, wenn man vorher im Besitz von etwas war, einer Reliquie, die meinetwegen auch in einer kleineren Kirche vorhanden war, und der dann eine Wunderwirkung nachgesagt wurde oder eine heilende Wirkung, das hatte natürlich eine große Sogkraft auf die lokale Bevölkerung. Also so konnte man auch seine Schäfchen, wie man ja so sagt, beisammen halten. Und das ist dann ein großer Bedeutungsverlust, als die Reliquien auch zerstört sind.
Offiziell sind Reliquien Erinnerungen an Heilige, also in der Theologie keine heilende Wirkung zugeschrieben. Aber faktisch war es so, dass viele Menschen diesen Reliquien eine besondere Wunderkraft zugesprochen haben und dass Orte, die über besondere Reliquien verfügten, Wallfahrtsorte waren. Das heißt, die haben auch wirtschaftlich enorm davon profitiert, ja, weil eben sehr viele Pilger gekommen sind, die sich davon Heilung bei Krankheiten erhofft haben oder ähnliche göttlichen Beistand, vor allem eben in einer Zeit, in der man den Elementen oder den Entwicklungen natürlich noch viel mehr ausgeliefert gewesen ist, als das heute der Fall gewesen ist. Und es war für die katholische Kirche so, dass sie ja die Reformation nicht einfach nur hinnehmen wollte, sondern sie wollte ja etwas entgegensetzen, ihr entgegentreten. Und diese Entwicklung nennt man Gegenreformation. Also es ging eben nicht nur darum, auf dem zu beharren, was vorher war, sondern dem auch etwas Deutliches entgegenzusetzen. Da hat sich die katholische Kirche auf dem sogenannten Konzil von Trient im 16. Jahrhundert dafür entschieden, an den Reliquien festzuhalten. Wurde dann auch noch ein bisschen bürokratisiert. Es gab natürlich auch zeitgenössisch immer den Vorwurf, dass viele Reliquien überhaupt nicht echt seien. Unabhängig, wie man davon dazu steht, war es relativ offensichtlich, dass nicht jeder Holzsplitter, der als Holzsplitter vom Warenkreuz Christi oder jeder Knochen, der einem in der Antike oder als Zeitgenosse von Jesus Christus lebenden Heiligen zugeschrieben worden war, wirklich diesen Menschen zuzuordnen gewesen
ist. Wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Kreuz gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sehr, sehr viele Splitter und es gibt sehr, sehr viele Knochen. Da gab es zeitgenössisch vor allem durch Protestanten kannten aber eben auch durch andere immer den Vorwurf, dass es sich dabei ja um Fälschung und um Betrug handelt. Und die katholische Kirche hat dann auf dem Konzil von Trient beschlossen, an den Reliquien festzuhalten, aber hat eine Behörde geschaffen, die jede Reliquie ordnungsgemäß zertifizieren sollte, um sicherzustellen, dass nur echte Reliquien im Umlauf wären. Aber das Ganze war auch von Anfang an im Zuge dieser Gegenreformation als ein Propagandamittel gedacht. Man muss sich das in einem größeren Zusammenhang vorstellen und da sehen wir vielleicht ja auch so ein bisschen den Bezug zu heute. Es geht einfach um die Frage, wie gewinnt man ein Publikum? Wie begeistert man Menschen? Wie erreicht man sie? Und auf protestantischer Seite war eben der Zugriff zu sagen, wir beschränken uns auf die Schrift. Das sieht man auch an protestantischen Kirchen. Die sind meistens sehr schlicht, die sind auch kahle und es geht eben um den Gottesdienst und es geht um die Bibel. Und katholische Kirchen, die in dieser Zeit entstanden sind, so barocke katholische Kirchen, sind das exakte Gegenteil. Die sind komplett überladen mit Gemälden, mit Gold, mit Silber, mit Kunstgegenständen. Also im Grunde kann man in so einer Kirche ja 2 Stunden sitzen, muss ja nicht mal zuhören. Also man ist ja beeindruckt einfach durch diese Bildgewalt. Ne? Und das natürlich auch in einer Zeit, in der es ja jetzt auch keine anderen Eindrücke gibt, die dem irgendwie entsprechen. Es gibt ja keine Medien oder ähnliches, sondern es gibt eben diesen enormen Eindruck, der da vermittelt wird. Und da wird dann gesagt, so, wir machen genau das Gegenteil von dem, was die Protestanten machen. Wenn die Protestanten die Reliquien so radikal ablehnen, dann setzen wir ganz besonders darauf. Und zwar auch deshalb, weil wir wissen, dass Reliquien populär sind.
Jetzt hat man natürlich das Problem, viele Reliquien sind zerstört. Dann gibt es noch einen gewissen Anspruch an die Herkunft, an die Provenienz. Was macht man jetzt? Woher nehmen und nicht stehlen? Und da ergibt sich im 16. Jahrhundert ein glücklicher Zufall für Katholiken südlich und nördlich der Alpen, weil im Jahr 1578 ein Weinberg einstürzt in Rom und man dann den Zugang zu Katakomben findet, also zu einem unterirdischen System unter der Stadt. Das ist kilometerlang und da sind Tausende und Abertausende von Menschen bestattet und es ist klar, dass die aus der frühchristlichen Zeit stammen müssen. Jetzt nochmal so ein ganz kleiner Seitenexkurs. Die Römer haben ihre Leichen eigentlich verbrannt. Die hatten keine Verwendung für Leichname, dass die irgendwie in Särgen bestattet worden wären. Aber für die Christen spielt der Leichnam tatsächlich eine große Rolle wegen dieser Vorstellung von der Auferstehung beim jüngsten Gericht. Also man sollte noch irgendeine Form von Leib haben, nicht nur ein Häufchen Asche sein. Und dann geht man eben in diese unterirdischen Gänge und hat dann so längliche Löcher, in die Leichname reingeschoben werden und es wird dann so mit einer kleinen Ziegelwand verschlossen und da werden dann noch Zeichen, Symbole reingeritzt, manchmal, in vielen Fällen auch nicht. Und man öffnet das, kommt da rein und sieht dann, es sind Zehntausende, vielleicht sogar über Hunderttausende. Da bietet sich dann eine ganz besondere gedankliche Kette an, das kommt dann der katholischen Kirche ganz recht. Man sagt, das sind alles Menschen aus der Frühzeit des Christentums und in der Frühzeit des Christentums wurden Christen ja verfolgt vor Kaiser Konstantin. Ergo müssen die alle für ihren Glauben gestorben sein. Ergo, das sind alles Märtyrer. Das heißt, wir können die auch so ähnlich wie Heilige verehren. Wir können die als Symbole für aufrechten Glauben sehen. Deswegen haben wir hier einen riesigen neuen Schatz an Reliquien gefunden oder an Knochen, die eine bestimmte Symbolkraft haben und vielleicht auch sogar eine Wunderwirkung tun können.
Es gab zwar durchaus eine offizielle Einzelfallprüfung, wenn man das so nennen will, aber die wurde sehr großzügig gehandhabt. Also man war sehr gerne bereit, diesen gefundenen Leichnam oder eben oft Leichenteilen, diesen Skelettteilen zuzubilligen, dass es sich bei ihnen um christliche Märtyrer handeln würde. Und es gab eben auch viele oder verschiedene katholische Würdenträger, die auch entsetzt waren, ob dieser schieren Zahl, weil sie irgendwie davon ausgingen, dass es ja ein unglaubliches Ereignis gewesen sein muss, dass Hunderttausende Menschen da quasi für ihren Glauben gestorben sein. Muss man natürlich jetzt vorgreifen, das stimmt gar nicht. Die Realität war, also sicherlich waren da auch oder eventuell waren darunter auch christliche Märtyrer, aber schon im 19. Jahrhundert hat ein italienischer Archäologe festgestellt, dass die meisten dieser dort bestatteten Menschen nach der Herrschaft von Kaiser Konstantin bestattet wurden, also zu einer Zeit, in der das Christentum längst zugelassen war, legitimiert war. Also das waren keine Märtyrer und auch davor kann man das nicht einfach so behaupten. Denn sicherlich waren viele Christen unter diesen bestatteten Menschen, aber Juden zum Beispiel wurden auch bestattet, nicht verbrannt. Es gab auch heidnische Römer, die sich nicht haben verbrennen lassen. Also insofern kann man das so aus heutiger Sicht gar nicht behaupten. Aber damals hat man das geglaubt und natürlich bis zu einem gewissen Grad auch gerne geglaubt.
Man hat auch viele dieser eingeritzten Symbole dann in die Richtung gedeutet, als wann immer man auch den Buchstaben M-Punkt gefunden hat, der ja vielleicht auch für viele lateinische Worte stehen kann.
Den Vornamen Markus zum Beispiel.
Zum Beispiel Markus hat man als Martyr interpretiert, obwohl das Wort nicht ausgeschrieben da steht. Oder auch, wenn da ein Palmzweig zu sehen war, was ein altes christliches Symbol für Märtyrer ist. Es gab dann einen riesigen neuen Fundus an potenziellen Quasi-Heiligen. Das sind natürlich keine Heiligen. Man hat die dann als Katakombenheilige bezeichnet. Wenn man jetzt noch mal ein bisschen ausgreift, Zahl der tatsächlich kanonisch als heilig angesehenen Menschen ist auch heute nicht ganz klar. Also wie viele die katholische Kirche als heilig ansieht, aber es schwankt zwischen 6.000 bis zu 10.000. Daneben gibt es noch selig Gesprochene, die haben nur eine lokale Wirkung und das ist nicht kanonisch. Aber diese Katakombenheiligen, also im Grunde hat sich da einfach auch eine ganz große neue Option für Handelsbeziehungen aufgetan, muss man so sagen.
Genau, es gab nämlich eine starke Nachfrage, gerade im 17. Jahrhundert dann, also nach dem Dreißigjährigen Krieg, weil dort dann, also oder bestimmte Gegenden rekatholisiert wurden oder eben klar war, dass bestimmte Gegenden, Österreich, die Schweiz, aber eben auch in Süddeutschland, dass die sicher katholisch waren. Es gab gerade eben nördlich der Alpen, also in diesen süddeutschen Gebieten, aber auch in Österreich und der Schweiz eine starke Nachfrage nach Reliquien oder zumindest eben nach dieser Katakombenheiligen, weil eben so viel zerstört worden war im Dreißigjährigen Krieg. Also deshalb hat das gerade dann nochmal in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Fahrt aufgenommen. Und das gilt auch gerade für unseren Ort Waldsassen, weil in Waldsassen Mitte des 16. Jahrhunderts die Reformation eingeführt worden war. Das heißt, das Kloster gab es gar nicht mehr. Aber nach dem Dreißigjährigen Krieg war Waldsassen Teil des katholischen Bayerns und da wurde dann wieder ein Zisterzienserkloster eingerichtet. Und dieses Kloster hatte quasi einen Bedarf an Reliquien. Und das galt für viele andere Orte auch, für Klöster, aber auch für Kirchen. Und es gab dieses Angebot durch die Katakombenheiligen in Rom und dadurch entstand ein reger Handel. Es war teilweise die Schweizer Garde des Papstes, die hat dann solche Gebeine der Katakombenheiligen vor allem in die Schweiz gebracht, aber es gab noch andere Mönchen, Nonnen, teilweise aber sogar protestantische Händler, die auch für gutes Geld und sicher katholische oder vermeintliche katholische Heilige zu ihren neuen Orten und Aufenthaltsstätten in Süddeutschland gebracht haben.
Ja, solange was lukrativ ist.
Ja.
Waldsassen wollte sich dann eben auch eine neue Kirche bauen, eine neue Basilika zu dem Kloster. Dafür wollte man auch so einen Katakombenheiligen haben und hat den aus Rom angefordert im Jahr 1687. Dann wurde der transportiert, war noch kurz in Regensburg zwischengelagert und dann weiter nach Waldsassen geschafft, ein Jahr später, und traf dort am 25. Mai 1688 ein. Und das war der erste, der hieß Deodatus, der Gottgegebene.
Ja, und weil man dazu sagen muss, der hieß natürlich nicht wirklich so, sondern das waren Namen, die bei der Ausgrabung dann vergeben wurden. Also man hat dann oft natürlich überhaupt keine Namen feststellen können bei diesen Bestatteten in den Katakomben und dann hat man denen bestimmte Namen gegeben und gerne eben die Namen von frühchristlichen Heiligen oder oftmals dann vielleicht auch, wenn man schon jemanden, also eine bestimmte Abtei oder ein Kloster hatte, das einem bestimmten Heiligen geweiht war, dann hat man auch gerne mal den jeweiligen Gebeinen genau den Namen gegeben.
Deodatus, wie er dann genannt wurde, wurde dann präpariert. Also er ist der älteste Katakombenheilige in Waldsassen. Und den hat eine Frau namens Magdalena Sinner präpariert. Und sie ist da noch so ein bisschen funktionaler vorgegangen und hat ihn schlicht, aber beeindruckend präpariert. Der eigentliche Meister dieses Fachs kommt dann noch ein bisschen später. Aber da muss trotzdem noch eine Geschichte vorher erzählt werden. Es gab dann nämlich ein Prior in diesem Kloster, der hieß Nivard Christoph und der hat gebetet nachts im März 1690 und da ist ihm dann ein gleißend helles Licht durch das Fenster gefallen und hat ihn geblendet. Und das hat er dann als ein Wunder gedeutet, das von dem Deodatus ausgegangen ist. Und da entstand dann der Wunsch, eine besondere Kapelle zu errichten, in der Deodatus aufbewahrt werden würde, in der neuen Basilika. Und darüber hinaus entstand der Wunsch, weitere Katakombenheilige anzufordern. Und zwar jede Menge eigentlich.
Also man muss sich an der Stelle klar machen, ohne in den Kopf oder in das Herz von Nivard Christof hineingucken zu können, muss man natürlich als Ergebnis festhalten, dass dieser Prior, und als Prior war er ja der Leiter des Klosters Waldsassen, durch diese Legende oder diese Geschichte eben dafür gesorgt hat, dass besondere Aufmerksamkeit auf diesen Deodatus gefallen ist, dass sich seine Legende verbreitete und das auch dafür gesorgt hat, dass diesem Deodatus und damit auch dem wieder neu entstandenen Kloster besondere Aufmerksamkeit zukam. Also dass das eben dann auch eine Art ein Wallfahrtsort werden konnte. Und dass er es sozusagen so dargestellt hat, dass dieser Deodatus eine besondere Aufmerksamkeit erfordert. Deswegen wurde dann auch diese Kapelle gebaut. Man muss sich da ja auch klar machen, 1688 kam dieses Skelett nach Waldsassen. Aber es hat viele Jahre gedauert, bis dieses Skelett dann tatsächlich präpariert und ausgestellt worden ist. Heißt ja in dem Sinne eben nicht nur, dass dieses Skelett wieder einigermaßen zusammengesetzt wurde, sondern vielfach waren diese Skelette beschädigt oder nicht komplett vollständig. Das heißt, die Präparatoren haben da an verschiedenen Stellen eben versucht, diese Leiber wieder als ganze Leiber darzustellen und teilweise eben auch Verluste zu kaschieren, indem diese Skelette angezogen wurden.
Das war ganz spannend. Die wichtigste Figur in Waldsassen ist ein Frater Adalbert Eder, Bruder Adalbert, der hat es als Autodidakt sich beigebracht und hat auf die kunstvollste Weise diese Skelette präpariert und verziert. Wie du schon gesagt hast, die waren oft unvollständig, dann musste ergänzt werden. Der musste dann vielleicht mit Draht oder Holz oder anderen Materialien das ein bisschen stabilisieren, fehlende Knochen auch ein bisschen ergänzen, teilweise vielleicht sogar mit fremden Knochen.
Ja, oder mit Holz oder Wachs, manchmal mit Pappmaché, also da wurde, glaube ich, sehr viel gemacht.
Die Kleidung hat es ja dann auch verdeckt. Zu sehen sind ja auch heute vor allem die Schädel und die Hände, würde ich sagen. Ja. Ne? Alles andere ist so weitgehend von Kleidung bedeckt. Die Kleidung, das ist auch nochmal ganz spannend, das sind schon edle Stoffe, das ist Samt und Seide. Zum Teil sind es auch Kleider, die auf eine bestimmte Funktion hindeuten. Ne? Also das sind so Fantasieuniformen.
Sicherlich jetzt nicht komplett authentisch, aber nicht nur Fantasieuniformen, sondern man hat sich in Waldsassen bei 4 dieser Katakombenheiligen durch die Darstellung römischer Feldherren inspirieren lassen. Das heißt, die tragen tatsächlich Uniformen, Rüstungen römischer Feldherren, wie man sie von Statuen oder Reliefs kannte oder wie man geglaubt hat, dass diese römischen Feldherren ausgesehen hätten. Und bei einem hat man auch als einen Diakon, also als einen kirchlichen Würdenträger dargestellt.
Das hat auch eine theologische Bedeutung, nämlich diesen Begriff vom Soldaten Gottes, ne? Ein Miles Dei oder Miles Christi, jemand, der für den wahren Glauben, das ist in dem Fall der Katholizismus, kämpft.
Ganz genau. Also es geht im Grunde nicht so, wie man das vielleicht heute vermuten würde, um so eine Art Memento Mori. Also es geht nicht darum, diese Skelette auszustellen, um die Menschen an ihre Sterblichkeit zu erinnern, sondern im Grunde sind diese Skelette dazu da, einmal natürlich die lange Tradition der katholischen Kirche bis in die Frühzeit, idealerweise fast bis zu Jesus Christus zurück, zu dokumentieren. Auf der anderen Seite sollen sie eben auch den Triumph der Kirche und den Triumph des wahren Glaubens über den Tod und über alle Feinde symbolisieren.
Genau, im Grunde sollen diese Skelette überhaupt nicht abschreckend sein, sondern einladend und zeigen, wie prachtvoll man ins Himmelreich aufsteigt, wenn man beim Katholizismus bleibt.
Sozusagen.
Es stellt natürlich auch einfach so eine Linie her zwischen der Urkirche, dem ursprünglichen Christentum und dem aus Rom gesteuerten katholischen Glauben einfach immer wieder so als Gegenentwurf zu der Ketzerei des Protestantismus. Insgesamt gibt es noch heute in Waldsassen 10 Ganzkörperreliquien und 2 Büstenreliquien. Ja. Es sind 11 Männer und eine Frau, nachgewiesenermaßen. Warum das sich in Waldsassen erhalten hat, ist so ein bisschen rätselhaft. Ich glaube, das ist nicht ganz geklärt, aber es ist so eine Art kleine Zeitkapsel geblieben, weil dieser Brauch, Katakombenheilige zu verehren und auch auszustellen in Kirchen, der hat dann in den darauffolgenden Jahrhunderten immer mehr nachgelassen.
Genau, also es ist nicht so, dass in Waldsassen etwas Skurriles oder Eigenartiges oder Außergewöhnliches passiert wäre im 17. und 18. Jahrhundert. Waldsassen hat eben diese große Bedeutung, weil dort etwas erhalten geblieben ist, was an vielen, vielen anderen Orten beseitigt wurde. Da müssen wir einen Blick in die weitere historische Entwicklung werfen. Es gab natürlich immer Kritik an diesen Katakombenheiligen und an diesen Reliquien, vor allem von protestantischer Seite. Das hat aber der Begeisterung auf katholischer Seite keinen Abbruch getan. Aber wirklich verändert hat es sich dann im 19. Jahrhundert. Einmal wurden 1803 sehr viele Klöster und geistliche Herrschaften säkularisiert, also aufgelöst im Zuge der Napoleonischen Kriege. Das heißt, diese Orte der Verehrung existierten nicht mehr. Da wurde dann oft auch sozusagen der ganze Besitz dann entsprechend aufgelöst oder verteilt. Wichtiger aber vielleicht war noch, dass im 19. Jahrhundert auch in der katholischen Elite diese ganze Entwicklung selbst auch als peinlich empfunden wurde, weil sie jeder Vorstellung von Moderne widersprach. Also wir hatten es ja eingangs schon mal angesprochen, inzwischen war eben wissenschaftlich nachgewiesen worden, dass der Großteil dieser Toten aus den Katakomben überhaupt keine christlichen Märtyrer sein konnten. Und auch diese Ausstellung von Skeletten, das wurde als ein Beispiel für so eine katholische Rückständigkeit empfunden. Und dann hat man an vielen Orten das nicht mehr gefördert und dann nach und nach auch relativ pietätlos diese ganzen Reliquien dann beseitigt.
Ja, man hat dann verschiedene Maßnahmen ergriffen. Man hat sie vor allem in erster Linie entfernt aus den Kirchen. In manchen Fällen blieben sie auch da, wurden aber verhüllt, also dass man sie nicht mehr so deutlich als menschliche Überreste identifizieren konnte. Sie wurden in manchen Kirchen zum Beispiel dann hinter solche symbolhaften Darstellungen verborgen, also wo die Katakombenheiligen dann als schlafende Figuren, als Menschen mit Fleisch und Blut noch dargestellt waren und dahinter befindet sich dann das Skelett. Und da sind die dann nach und nach verschwunden. Die wurden auch zum Teil verkauft an Sammler.
Teilweise wurden die Skelette auch bestattet. Und so sind dann nach und nach die meisten dieser Ganzkörperreliquien, die mal einen ganz großen Trend dargestellt hatten, einfach verschwunden. Und es gibt nur noch wenige Orte, an denen sie sich erhalten haben. Und Waldsassen ist der spektakulärste von ihnen.
Waldsassen hat auf jeden Fall die größte Anzahl. Einen Ort sollten wir noch erwähnen, das ist Roggenburg in Baden-Württemberg. Ja. Da gibt es auch noch Katakombenheilige, 4 Stück. Und in Roggenburg wird auch ein heiliges Leiberfest gefeiert. In Waldsassen findet dieses Heilige Leiberfest am 1. Sonntag im August statt, in Roggenburg am 15. August. In Roggenburg ist das Besondere, dass es tatsächlich auch noch bis in die jüngste Vergangenheit, beziehungsweise noch heute, eine Prozession durch die Stadt gibt, wo die Heiligen herumgetragen werden. In Waldsassen findet ein Gottesdienst statt zum Heiligen Leiberfest in der Basilika. So sind diese Katakomben Heiligen nach Waldsassen gekommen und liegen dort noch heute in Bayern in dieser Basilika. Abschließend lässt sich sagen, dass diese Katakombenheiligen ganz wichtige Funktionen erfüllt haben für die katholische Kirche, für den Glauben. Und heute sehen wir das vielleicht als etwas Skurriles an und finden das vielleicht auch ein bisschen gruselig. Aber wenn man sich das nochmal ganz genau anschaut, die Geschichte, dann steckte da auf jeden Fall jede Menge Kalkül auch dahinter.
Es steckte sicherlich auch Kalkül dahinter. Da wird ein großer Gegensatz aufgebaut. Und das ist ja ein Gegensatz, den wir vielleicht ja heute auch oft so empfinden. Wir haben auf der einen Seite eben die protestantische Kirche, die auf, soweit man das eben im religiösen Kontext sehen kann, Sachlichkeit Wert legt, die die Schrift ins Zentrum rückt, die eben diese Kirchen hat, die keine besondere Ausstattung haben, die nicht ablenken sollen. Und auf der anderen Seite haben wir eben die katholische Kirche, die das exakte Gegenteil macht, um ihr Publikum zu erreichen, nämlich zu sagen, wir wollen alle Sinne ansprechen. Wir haben unglaubliche Redner mit enormen rhetorischen Begabungen, die die Menschen emotional ansprechen. Und wir haben diese unglaublich herausgeputzten Reliquien, die auf der einen Seite beeindrucken, aber die unglaubliche Kunstwerke darstellen und die diese Volksfrömmigkeit ansprechen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht im theologischen Sinne so ist, dass die Reliquien Wunder bewirken sollen, dass diese Reliquien enorm populär sind. Dass man sagt, ja gut, wenn die Protestanten diese Reliquien verachten und ablehnen, dann setzen wir ganz besonders darauf, weil wir wissen, dass das beim Publikum auch besonders gut ankommt. Ich will das jetzt nicht nur reduzieren auf so eine Methodik oder als Machtinstrument. Da würde nicht funktionieren, wenn eben nicht viele Menschen in dieser Zeit auch daran glauben. Aber dahinter steckt so eine Methodik, wie man ein Publikum oder wie man Menschen anspricht, das ja auch heute eine Relevanz hat. Also mit welcher Emotionalität oder mit welcher Bildgewalt erreicht man Menschen?
Wahrscheinlich kann man abschließend einfach nochmal sagen, diese Heiligen Leiber von Waldsassen, das ist kein Kuriositätenkabinett und keine Gruselshow, sondern das ist ein ganz besonderer Einblick in eine ganz spezifische Phase von Glaubensauseinandersetzungen in Deutschland.
Das in jedem Fall.
Wenn jetzt manche von euch Lust bekommen haben, dort mal vorbeizufahren nach Waldsassen, die Basilika selbst ist natürlich auch sehr sehenswert und in dem von uns gerade beschriebenen opulenten Barockstil ausgestattet, dann schaut einfach mal in die Shownotes. Ich verlinke euch die Webseite und dann könnt ihr euch genau informieren, zu welchen Zeiten die Basilika besucht werden kann.
Und Nele, was ist für dich heute die wichtigste Erkenntnis unserer Folge?
Ja, wie sehr sich eigentlich die Bedeutung von so einem Ort verändern kann, beziehungsweise die Bedeutung dieser heiligen Leiber, die sollten ja eigentlich mal was Trostspendendes sein. Die sollten zeigen, wie herrlich es im Himmelreich sein würde. Und dann werden die so im Lauf der Zeit zu etwas Groteskem, zu etwas, vor dem wir uns eigentlich ein bisschen gruseln.
Ja, also es sollte ja Menschen begeistern und hat Menschen ja auch begeistert. Und nach einer gewissen Zeit war es Menschen dann aber peinlich. Und heute verstehen wir das eigentlich überhaupt nicht mehr ohne den notwendigen Hintergrund.
Genau. Trotzdem ein sehr, sehr spannender Ort. Und vielleicht verschlägt es euch auch mal nach Waldsassen. Dann schaut euch unbedingt die Basilika an und lasst uns auch gerne wissen, wie es euch dort gefallen hat. Wenn euch die heutige Folge auch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung dalasst und den Podcast weiterempfehlt an Freunde, an Familie, an alle, die ihr kennt. Und falls ihr selber einen Ort wisst, von dem ihr denkt, dass wir den unbedingt uns mal näher anschauen sollten, dann schickt uns auch gerne Vorschläge für Orte, schickt uns Fragen, die ihr habt oder wenn euch was aufgefallen ist, alles an hallo@hierundort.de. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Mhm.